Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um die Chancen und Risiken von sogenannten LTIFs. Außerdem sprechen wir über die Boni-Kürzungen bei der Deutschen Bank. Wir haben Donnerstag, den 14. März und ich bin Anis Mitschijewitsch. Achtung, Verwechslungsgefahr. Sonst sprechen wir hier im Podcast häufig über ETFs. Aber heute soll es mal um LTIFs gehen. Einige von Ihnen hatten uns geschrieben und gefragt, ob wir das Thema aufgreifen können. Und tatsächlich lohnt es sich, einen genaueren Blick auf LTIFs zu werfen. Das Kürzel steht für European Long-Term Investment Funds. Das Finanzinstrument wurde 2015 von der EU eingeführt, um langfristige Investitionen in die europäische Realwirtschaft zu fördern. Mit LTIFs kann man zum Beispiel in Infrastruktur- oder Immobilienprojekte investieren, aber auch in Private Equity oder Kreditfonds. Ja, und solche Investments abseits der traditionellen Aktien- und Anleihemärkte waren bisher nur etwas für reiche Kunden oder Profi-Investoren, wie zum Beispiel Versicherungen. Das lag vor allem an den hohen Mindestanlagesummen. Doch mit der LTIF-Reform, die Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, ist das Ganze auch für Kleinanleger deutlich attraktiver geworden. Über die Chancen und Risiken von LTIFs spreche ich im zweiten Teil der heutigen Folge mit Markus Hinterberger. Er ist Chefreporter in unserem Geldanlageteam. Doch vorher erklärt uns Bankenreporterin Jasmin Osman, wie sich das Postbank-Debakel, Stichwort IT-Migration, auf die Vorstandsvergütung bei der Deutschen Bank ausgewirkt hat. Kleiner Spoiler an der Stelle, nicht positiv. Aber jetzt gibt's wie immer erstmal das Marktupdate. Und dazu schalten wir nach Frankfurt zu meinem Kollegen Ingo Narrat. Hallo Ingo.
Hallo Anis, hallo nach Düsseldorf.
Ja, heute gab's ja direkt zu Handelsbeginn wieder einen neuen Rekordstand beim DAX. Aber im Tagesverlauf hat er seine Gewinne wieder abgegeben und notierte zuletzt leicht im Minus, das heißt 0,3% im Minus. Was hat denn heute den Markt bewegt?
Also diese minus 0,3%, die betrachten wir erstmal als robust, was sie auch sind, ne? Nach den ganzen Rekordjagden der letzten Tage und Wochen. Aber Spitzenreiter am Donnerstag waren im DAX mal wieder, muss man sagen, Rheinmetall. 5% nach oben. Es ist also fast schon ein bisschen seltsam, weil wenn wir hier reden über den Börsentag hier im Podcast, ist Rheinmetall für uns ein Thema. Was den Donnerstag angeht, da beklatschten die Anleger die Geschäftszahlen des Konzerns, der Waffen und Munition herstellt. Die können gar nicht so viel liefern, wie gebraucht wird. Der Kurs hat sich die letzten 2 Jahre mehr als vervierfacht. Früher kannte den Konzern kaum jemand. Jetzt wird der Chef Armin Papperger rumgereicht wie ein Star. Ja, gerade am Kanzler und europäische Verteidigungsminister das Produktionswerk in Unterlüß besucht und mit Papi gesprochen, wie der Chef unter Insidern gerne genannt wird. Das ist schon ein sehr kühner Kosename aus der Kleinkindwelt, wenn der Papi so einen Konzern leitet.
Ja, man kann auf jeden Fall sagen, der Kosename passt nicht so sehr zum Produkt von Rheinmetall.
So
aber
ist es.
Es lässt sich festhalten, dass natürlich Rüstungskonzerne im Moment Hochkonjunktur haben. Bei RWE hingegen, da läuft's nicht so ganz blendend, da ist der Gewinn gesunken, wie wir heute erfahren konnten. Und der Grund dürfte uns aber alle freuen, denn es liegt an den gesunkenen Energiepreisen und die sind schneller gesunken, als es RWE lieb sein konnte. Deswegen die Frage an dich, was machen denn heute eigentlich die Versorgeraktien?
Ja, das ging ein bisschen durcheinander. Also bei RWE gab es ja am Anfang, heute im Tagesverlauf, erstmal durchaus ein ganz angenehmen Eindruck. Man denkt über Aktienrückkäufe nach und Dividendenerhöhung. Dachte man, ja, alles wird gut, aber dann ist der Kurs im Minus heute, wenn ich das jetzt richtig sehe. Die anderen Versorger, E.ON, ja, und ja, nehmen wir mal als Energieversorger Siemens Energy auch dazu, beide über 3% drauf. Bei E.ON war das eher aber noch eine Nachwirkung der guten Geschäftszahlen von Mittwoch. Das wirkt also nach. Bei Siemens Energy, ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen raten. Die hatten ja lange Probleme auf der Windseite. Und der Kurs.
Siemens Gamesa.
Siemens Gamesa. Das Problemkind. Ja, das war das Problem mit den Windturbinen. Und der Kurs ist natürlich mächtig eingebrochen. Das ist ja jetzt fast ein etwas übertrieben. Penny Stock, ne? Und da kann man sagen, naja, irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und da muss er auch mal steigen. Aber vielleicht war es so ein bisschen Rückenwind für so die allgemeine Energieseite heute, die dann auch den Kurs ein bisschen beflügelt hat.
Hm. Welche Einzelwerte sind dir denn heute sonst noch aufgefallen?
Ja, es kamen noch andere Firmen mit Zahlen, die auch durchschlugen. Lanxess machen in Chemie, hat ein schlechtes Geschäftsjahr und Ausblick fürs erste Quartal auch eher enttäuschend, Kurs mal 8% runter. Lanxess ist im MDAX für die mittelgroßen Unternehmen. Aber das Schmankerl in dem Index war ein ganz anderes Unternehmen, Encavis. Schon mal gehört?
Habe ich tatsächlich, aber hier im Podcast, glaube ich.
Ja, begegnet man nicht so leicht. Ne? Encavis mit C, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Seltsamer Name, könnte man fragen. Ne? Habe ich auch eben nachgelesen. Guter Bildungsbürger. EN für die ersten beiden Buchstaben des Namens steht für erneuerbare Energien, CA für Capital und die letzten drei Buchstaben VIS für Vision. Na, fällt schon in die Rubrik unnützes Wissen. Aber Encavis macht am Donnerstag einen Kurssprung um 25%. Ja, alle, die zuhören, richtig gehört, ne? 25%. Nur das, was ich gesagt habe. Warum? Der Finanzinvestor KKR will Encavis betreiben Wind- und Solarparks übernehmen. Ansonsten gab es im SDAX für die kleinen Firmen noch eine mentale Kluft, würde ich es mal nennen. Eine zwischen Aktionären und Fans. Es geht klar, ich habe es schon fast verraten mit der Beschreibung, um Borussia Dortmund. Die haben ja am Mittwochabend das Viertelfinale in der Champions League klar gemacht, ne? Gegen PSV Eindhoven, 2-0 gewonnen. Die Fans waren begeistert, einige haben es sicher gesehen, aber die Aktionäre nehmen es eher verhalten. Kurs mickrige 1% rauf. Also ein echtes Börsentor konnten die Borussen am Donnerstag nicht schießen.
Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass der Auftritt dann am Ende doch nicht so überzeugend war, als dass jetzt die Aktionäre irgendwelche Halbfinalträume schon in den Kurs einpreisen könnten. Aber das jetzt nur nebenbei. Ich habe zum Schluss noch eine Frage, die sich auf die Geldpolitik bezieht. Heute Nachmittag kamen nämlich nochmal die aktuellen Erzeugerpreise in den USA rein. Und die sind im Februar doppelt so stark gestiegen wie erwartet. Das ist ja so ein Frühindikator für Inflation. Was in dem Sinne dann auch negativ zu bewerten ist. Denn die Erzeugerpreise legten um 0,6% im Vergleich zum Vormonat zu. Heißt das jetzt, dass die Chancen für eine rasche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed gedämpft werden?
Also vielleicht ist das ja der Grund für die leichten Abschläge sowohl im DAX heute, immer im Vergleich zum Tageshoch, wie auch der etwas verhaltenere Start im Handel an der Wall Street. Das könnte ja bedeuten, was die Zahlen angeht, dass wir vielleicht doch nicht so schnell die Inflation unter Kontrolle bekommen, wie wir das bisher glauben, dass der Rückgang, den starken Rückgang, den wir gesehen haben in den letzten Monaten, doch nicht so nachhaltig ist, wie wir es gerne hätten. Deswegen mussten wir ja schon, was die USA angeht, die Hoffnungen auf die erste Zinssenkung von März auf Juni verschieben. Die Frage ist, die jetzt auftaucht, war das vielleicht alles ein Wunschdenken? Ich habe gestern einen großen amerikanischen Vermögensverwalter getroffen, mich mit dem Chef unterhalten. Der sagte mir dann, auch zu meiner Überraschung, das ist alles Unsinn mit den Hoffnungen auf Zinssenkung. So wird es nicht kommen. Die Inflation wird hoch bleiben, also siehe Daten heute. Und dann bleibt es auch so. Und vielleicht wird die Fed ja die Zinsen sogar noch einen Tick nach oben treiben. Und meine Frage danach war natürlich sofort, ja, das wird doch aber alle enttäuschen, besorgen und erschrecken und müsste eigentlich die Aktienkurse nach unten treiben. Und er meinte dann so, ja, April, das muss nicht so sein. Die Unternehmen werden sich eben darauf einrichten, so schlimm wird es nicht werden. In anderen Worten, das ist eigentlich gar keine Gefahr für diesen Bullenmarkt. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, ob er mit dieser Minderheitenmeinung, die das sicherlich ist, dann am Ende recht behalten wird oder ob die Mehrheit, die jetzt noch an baldige Zinssenkungen glaubt, eine Oberhand behalten werden.
Im Zweifel erfahren Sie es bei uns. Und dir, Ingo, vielen Dank für das Marktupdate.
Danke, Anis.
Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Und noch ein kleiner Hinweis für Sie. Sie können nämlich was gewinnen. Morgen feiern wir bei Handelsblatt Today ein kleines Jubiläum. Wir veröffentlichen nämlich unsere 1000. Podcast-Folge und da hätten wir Sie auch gerne mit dabei. Wir wollen nämlich wissen, wann, wo und wie hören Sie am liebsten Handelsblatt Today? Vielleicht im Urlaub, vielleicht aber auch im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder gibt's vielleicht was anderes, was Sie uns schon immer mal sagen wollten? Schicken Sie uns eine Text- oder am liebsten eine Sprachnachricht per WhatsApp, Signal oder Telegram. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir uns jetzt schon über die Einsendungen freuen. Eine kam sogar aus der Ukraine rein, dazu aber morgen mehr. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir nicht nur 10 Handelsblatt-Kaffeetassen, sondern auch einen Redaktionsbesuch bei uns. Die 10 Gewinner können nämlich die Podcast-Hosts, also uns, kennenlernen und erfahren, wie wir als Journalisten so arbeiten. Also nutzen Sie noch die letzte Chance vor morgen und texten Sie uns oder sprechen Sie uns was aufs Band. Wir freuen uns schon sehr drauf. Die Deutsche Bank hat heute ihren Geschäftsbericht veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass der Aufsichtsrat 5 aktiven und einem ehemaligen Vorstand einen Teil ihres Bonus gekürzt hat. Hintergrund sind die Probleme bei der Migration von Kundendaten der Postbank auf die IT-Systeme der Deutschen Bank. Über den Boni-Cut spreche ich jetzt mit unserer Bankenreporterin Jasmin Osman. Hallo Jasmin.
Hallo.
Ja, lass uns zunächst mal über den Grund für die Boni-Kürzungen sprechen, und zwar das IT-Debakel bei der Postbank. Vielleicht war ja auch der ein oder andere unserer Hörer davon betroffen. Was ist da genau schiefgegangen?
Die Deutsche Bank, der ja auch die Postbank gehört, hat die Daten der Postbankkunden in mehreren Wellen auf die Systeme der Deutschen Bank migriert. Das fing im Sommer 2022 an und ging in mehreren Schritten bis Sommer letzten Jahres. Und spätestens ab einem Zwischenschritt zum Jahreswechsel ging es voll los mit den Problemen und wurde dann im weiteren Jahresverlauf immer schlimmer. Rein technisch hat dieser Datenumzug zwar wohl funktioniert, aber danach entstand für sehr viele Kundinnen und Kunden ein totales Chaos. Da wurden Pfändungsschutzkonten nicht rechtzeitig entsperrt, ganz dramatisch für Betroffene. Baufinanzierungskunden bekamen keine Freigabe, um die nächste Rate zu bezahlen. Immobilienbesitzer, die ihre Immobilie verkaufen wollten, bekamen von der Bank nicht die notwendigen Dokumente dafür. Wieder andere Kunden kamen gar nicht in ihr Konto rein und konnten da nicht reingucken. Also es war kurzum das totale Chaos für sehr viele Kundinnen und Kunden. Und einige von denen sind ja auch noch bis heute betroffen. Wir bekommen da immer mal wieder eine Zuschrift. Mhm. Der Aufsichtsrat hat das Ganze nochmal zusammengefasst und gesagt, die technische Migration der Datensätze hat funktioniert, aber die Auswirkungen auf den Kundenservice und die Kundenprozesse wurden deutlich unterschätzt. Mhm. Ich möchte da noch eine Sache sagen, wie es der Aufsichtsrat im Geschäftsbericht bewertet hat. Der hat gesagt, Die große Zahl von Kunden, die durch die Migration Einschränkungen erfahren haben, ist nach Ansicht von Aufsichtsrat und Vorstand nicht akzeptabel. Die Bank hat ihre eigenen Ansprüche und die Erwartungen ihrer Kunden nicht erfüllt.
Und klar, es kann der Deutschen Bank natürlich auch nicht gefallen, dass sich irgendwann dann auch noch die BaFin eingeschaltet hat.
Ganz genau. Die BaFin hat das Institut erst über ein Interview sehr scharf gerügt und dann noch gleich einen Sonderbeauftragten hinterher geschickt, eine Art Aufpasser, der überwachen soll, ob die Bank ausreichend schnell, ausreichend große Fortschritte macht bei der Abarbeitung der Probleme. Das sind zwei Arten von Problemen. Also zum einen will die BaFin, dass die Bank diesen ganzen Rückstau, diesen Berg an ungelösten Kundenanfragen auflöst. Und außerdem will die BaFin, dass wenn neue Anfragen kommen, dass die dann nicht ewig auf Halde liegen, sondern eben auch in einem angemessenen Zeitraum abgearbeitet werden.
Ja, jetzt haben wir über den Grund für die Boni-Kürzungen gesprochen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welchen Managern hat der Aufsichtsrat die Boni besonders stark gekürzt?
Ganz klar vorne steht da Karl von Rohr. Der ist gar nicht mehr Vorstand der Deutschen Bank. Der hat die Bank nach seinem Vertragsende Ende Oktober verlassen. Er war allerdings bis dahin Privatkundenvorstand und hat die ganze Sache ganz besonders stark vergeigt, muss man sagen. Das ist ja jetzt nicht alles letztes Jahr erst passiert. Da ist es einfach nur bemerkt worden, wie schlecht das Ganze organisiert war. Karl von Rohr ist die Bonuskomponente sowohl was die Summe, die absolute angeht, als auch was den Anteil am sonst zu erreichenden Bonus angeht, am stärksten gekürzt worden. Wir reden hier nämlich über die kurzfristige Komponente eines Bonuses. Ein Bonus hat dort immer eine Kurzfristkomponente und eine Langfristkomponente. Und über die Kurzfristkomponente sprechen wir. Karl von Rohr hat das Ganze eine knappe Million Euro gekostet. Das war die höchste Summe. Christian Sewing hat es aber natürlich auch getroffen. Er trägt als Vorstandsvorsitzender ja auch die Gesamtverantwortung für die Bank. Bei ihm ist die Zielerreichung, die ihm zugebilligt wurde, also in welchem Ausmaß er die Ziele, die mit ihm vereinbart wurden, erreicht hat, um 12 Prozentpunkte gekürzt worden. Das entspricht in Euro dann etwa einer, ich sag mal, Strafsumme von 280.000 Euro.
Würdest du denn sagen, dass die Bonuskürzungen auch in ihrer Höhe angemessen sind?
Rein finanziell stürzt diese Summe keinen der Vorstände in Armut. Das sind ja insgesamt ja auch noch weitere Vorstände betroffen gewesen, nicht nur Christian Sewing und Karl von Rohr, sondern auch den Finanzvorstand, den jetzt frisch hinzugekommenen Privatkundenvorstand und die Organisationsvorständin und auch Finanzvorstand James von Moltke. Also, aber jeder von denen kann immer noch seinen Cappuccino in der Frankfurter Innenstadt bezahlen. Das gilt auch für Karl von Rohr, der ja besonders stark getroffen war, weil er insgesamt immer noch trotz allem 5 Millionen Euro verdient hat im vergangenen Jahr. Mhm. Ja, also insofern kann man sagen, das hat keinen jetzt wirklich in Armut gestürzt. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was für einen Schaden die Verantwortlichen für die Kunden verursacht haben und welchen Reputationsschaden sie ja auch für die Bank verursacht haben. Also insofern sind dann die Boni, wenn man in der deutschen Banksprache bleibt, eher Peanuts. Aber was ich sehr gut finde, ist, dass dieser ja noch recht frische Aufsichtsratschef Alex Wainens unübersehbar in einer eigenen Tabelle aufgelistet hat, wer in welchem Umfang für das Postbank-Debakel zur Rechenschaft gezogen wurde. Das ist früher überhaupt nicht üblich gewesen. Also wenn er nicht diese Tabelle gemacht hätten, dann hätten wir immer noch gedacht, wow, der Herr Sewing, der hat ja 95% seines Zielbonuses erreicht. Das ist doch super. Aber in diese Gesamtsumme fließen ja noch viele andere Dinge ein. Also insofern ist nur durch diese Aufschlüsselung erkennbar, inwieweit dort Vorstände verantwortlich gemacht wurden und dafür auch zahlen mussten. Das ist ein neuer Ton bei der Deutschen Bank, muss man sagen, diese Transparenz. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass es in dieser Art geschieht. Letztes Jahr zum Beispiel konnte man dem Geschäftsbericht entnehmen, dass Herr Weinands oder der gesamte Aufsichtsrat allen Vorständen pauschal eine bestimmte Bonuskomponente um 5% gekürzt hatte, weil er unzufrieden darüber war, wie die Bank oder ihr Führungsgremium die Mängel, die die Bankenaufsichtsbehörden bei der Bank sehen, abgearbeitet haben, beziehungsweise wie lange sie dafür gebraucht haben und wie unperfekt das noch immer war.
Also man kann festhalten, in Sachen Transparenz geht's auf jeden Fall bergauf bei der Deutschen Bank. Was die IT-Migration bei der Postbank angeht, da gibt's immer noch Nachwehen. Jasmin, vielen Dank für diese Informationen.
Immer gern.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von Ihnen wissen, was ein ETF ist. Aber haben Sie schon mal von sogenannten ELTIFs gehört? Das Kürzel ELTIF steht für European Long-Term Investment Funds und geht auf eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2015 zurück. Zuletzt wurde der Gesetzesrahmen überarbeitet und die Einstiegshürden für Kleinanleger gesenkt. Über die Chancen und Risiken von ELTIFs spreche ich jetzt mit unserem Chefreporter im Geldanlageteam Markus Hinterberger. Hallo Markus.
Hallo Anis, grüß dich.
Ja, ich kann schon mal vorab sagen, dass ich durch unsere Hörer auf das Thema aufmerksam geworden bin. Es kam nämlich zuletzt die ein oder andere Mail mit der Frage rein, ob wir das Thema im Podcast mal aufgreifen können. Ja, können wir. Deswegen möchte ich von dir erstmal wissen, was sind ELTIFs?
Ja, also wie du schon gesagt hast, Long-Term Investment Fund heißt also, das ist ein Langfristinvestment. Das ist jetzt nichts, wo man rein und raus geht. Und das sind Fonds, in die man in Dinge investieren kann, die jetzt nicht aus dem Bankensektor kommen. Also das heißt, das sind die sogenannten Private Markets. Das sind Märkte, die vorher eigentlich nur, wenn man es so ganz platt sagen will, den Reichen vorbehalten waren. Also da ging es dann los. Man musste mindestens 1 Million investieren, um da mitspielen zu dürfen. Und nun ganz konkret geht es da um Private Equity, also Unternehmensbeteiligungen, dann private Kredite für Unternehmen und auch um Infrastruktur und Immobilien. Und gerade das Thema Infrastruktur hat nämlich die EU dazu bewogen, den ELTIF zu schaffen. 2015 war das, wenn ich das richtig erinnere. Und jetzt sind natürlich die Regeln dann auch nochmal ein wenig gelockert worden, um die Hürden für Privatanleger ein bisschen niedriger zu setzen. Und das soll eben ein Stück weit helfen, dass mehr privates Geld auch von Privatanlegern in den Ausbau der digitalen Infrastruktur, in den Ausbau von Straßen, Schienen und so weiter fließen kann, europaweit und natürlich auch in Deutschland. Und manchmal merkt man das ja auch, wenn man auf der Autobahn fährt, dass die manchmal nicht die allerfrischesten sind.
Das ist jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt. Kann, glaube ich, jeder zustimmen, der uns zuhört. Du hattest es schon erwähnt, es gab diese Reform, am 10. Januar ist die in Kraft getreten. Seitdem ist das Ganze für Kleinanleger auch deutlich attraktiver geworden als vorher. Woran liegt das genau?
Ja, also ganz konkret wurde die Mindestanlagesumme, die ist weggefallen. Früher gab es da die Regel, 10.000 Euro Minimum musste man mitbringen, um in einen ELTIF investieren zu können. Diese Grenze, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Das heißt also, ich kann ab dem ersten Euro dabei sein, theoretisch. Ich sage das bewusst theoretisch, weil praktisch sieht es ein bisschen anders aus. Aber es gibt durchaus auch die Möglichkeit, ab dem ersten Euro zu investieren. Und es gibt auch nicht mehr eine Obergrenze. Also früher musste man tatsächlich nachweisen, wie viel Geld habe ich zum Investieren? Und dann hat es geheißen, ja maximal 10% des Geldes, das ich zum Investieren habe, soll in ELTIFs fließen. Und diese Regelung gibt es jetzt auch nicht mehr. Also theoretisch könnte ich jetzt als Privatanleger mein ganzes Geld in ELTIFs stecken. Praktisch würde ich es nicht empfehlen.
Ob das eine gute Idee ist, ja genau. Das ist eine andere Frage. Jetzt ist es aber so, ich glaube, dass die Anbieter von ELTIFs jetzt nicht irgendwie ganz heiß drauf sein werden, ein Infrastrukturprojekt mit 1 Million Leuten zu finanzieren, die jeweils 1 Euro reingeben. Also jetzt aber mal ganz platt gesagt. Deswegen die Frage, wer profitiert denn mehr von dieser Abschaffung dieser Mindestanlagesumme? Sind es die Kleinanleger oder sind es die Anbieter?
Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen weitergehen. Ich denke, das ist für beide positiv und kann aber auch negativ sein, wie du jetzt gerade gesagt hast, dein Beispiel, 1 Million Leute jeweils mit 1 Euro in einem LTIF drin. Das wird es aber wahrscheinlich auch nicht geben. Aber um nochmal zurückzukommen darauf, die Fondsgesellschaften haben natürlich jetzt einen viel, viel größeren Kundenpool für ihre LTIFs. Das ist zunächst schon mal für die positiv. Negativ könnte sein, dass sie jetzt sozusagen mit kleineren Tickets hantieren müssen, was aber auch alles machbar ist von der Technik her. Und für die Privatanleger ist es ja Fluch und Segen zugleich. Einerseits kann ich jetzt damit investieren, habe ein viel, viel größeres Anlageuniversum, weil ich eben klassische Finanzmarktprodukte einerseits haben kann, Aktien, Fonds, ETFs und so weiter. Und ich habe eben mit dem LTIF auch noch die Möglichkeit, in die sogenannten Private Markets reinzugehen. Und das ist eine gute Abrundung des Portfolios, weil das sind sehr langfristige Investments. Auf der anderen Seite habe ich kurzfristige Investments. Und es ist auch eine ganz andere Art, Geld zu investieren. Also das ist zunächst schon mal positiv. Negativ könnte natürlich sein, dass jetzt Leute sagen, ja, ich stürze mich da jetzt komplett rein in das Thema und vielleicht dann am Ende des Tages so anlegen, wie es gar nicht zu ihnen passt. Also Stichwort, ich spare auf, was weiß ich, den Erwerb eines neuen Autos oder ich spare auf irgendetwas hin auf 5 Jahre, da ist ein LTIF das komplett falsche Produkt. Ein LTIF ist dafür da, langfristig Geld anzusparen, meinetwegen für meine Altersvorsorge, wenn ich Ende 30, Anfang 40 oder wenn ich 20 bin, dann kann ich das machen, Geld da investieren und der LTIF läuft ja über, ja, die können Jahrzehnte alt werden, können aber auch kürzere Laufzeiten haben. Also es ist, je nach Konstruktion sind die relativ frei.
Mhm. Aber könnte man denn sagen, dass es, je älter man als Anlegerin oder Anleger ist, zunehmend unattraktiver wird, in ein LTIF zu investieren, so als würde man vielleicht einer Oma einen Bausparvertrag verkaufen?
Ja, so hart würde ich es nicht sehen. Allerdings, wenn ich sozusagen statistisch gesehen nur noch 10 Jahre Lebenserwartung habe, dann würde ich vielleicht auch keinen LTIF nehmen. Aber es ist durchaus auch ein Investment für Leute Ü60, die sagen, ja, ich will jetzt dann nochmal 10, 15 Jahre damit dabei sein und investieren. Es ist jetzt also nicht so wie der berühmte Bausparer oder was man sonst so alles hört, was älteren Menschen verkauft wird von Banken zum Teil.
Mhm. Ja, man muss allerdings sagen, das Angebot ist bisher sehr klein, wenn es um LTIFs geht. 2022 gab es laut einer Studie von Scope Fund Analysis lediglich 77 LTIFs und zwar in ganz Europa mit einem Volumen von rund 11,3 Milliarden Euro. Und das macht weniger als 0,1% der innerhalb der EU verwalteten Vermögenswerte aus. Also mit anderen Worten sehr, sehr wenig. Ändert sich das jetzt mit LTIF 2.0? Also kommt jetzt eine neue Flut von solchen Produkten auf den Markt?
Es kommt drauf an, wie du Flut definierst. Also es gibt Schätzungen, die gehen davon aus, dass allein in diesem Jahr 40 neue LTIFs auf den Markt kommen werden. Was möglich ist, dass durch jetzt, wenn jetzt viele Kleinanleger mit reingehen, dass natürlich die Volumina steigen. Es gibt ja LTIFs, die haben nur wenige zig Millionen. Es gäbe dann aber vielleicht auch welche, die am Ende des Tages milliardenschwer sind. Und dann fängt das an, dann auch Spaß zu machen. Und das ist ja auch der, wie ich eingangs schon gesagt habe, ein Stück weit die Intention auch der Europäischen Union, dass Geld in Infrastrukturmaßnahmen fließt, was dann natürlich dann auch entsprechend verzinst oder verzinst werden muss oder eine gewisse Rendite abwerfen muss. Ist ja kein Zinsprodukt, sondern man erwartet eine Rendite.
Ja, Rendite ist genau das richtige Stichwort. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Welche Renditen wurden denn bisher mit LTIFs erzielt und wie sehen die Prognosen für die Zukunft aus?
Ja, da gibt es auch natürlich eine gewisse Bandbreite. Aktuell kann man sagen, zwischen 4% und 8% waren jetzt in den vergangenen Jahren drin. Es gibt aber jetzt auch natürlich Prognosen, die sagen, ja, da wird es Angebote geben, die bis zu 15% machen können. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie erfolgreich das ist. Also wenn man jetzt sagt, Private Equity ist natürlich ein Feld, in dem ich sehr, sehr viel Geld verdienen kann, aber auch natürlich sehr, sehr viel Geld verlieren kann. Aber wenn ich natürlich die erfolgreichen Unternehmen im Rahmen meines Private Equity LTIFs habe und die groß werden und immer größer, die Unternehmen, und dann vielleicht am Ende einen Börsengang hinlegen, dann kann der LTIF und auch ich als Anleger dann richtig Kasse machen. Also es kann ein sehr lukratives Investment sein. Problem ist allerdings immer, man hat sein Geld da erstmal gebunden. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ah nee, der LTIF gefällt mir nicht mehr, ich gehe da jetzt raus. Sondern wenn ich erstmal drin bin, bin ich drin. Und wir reden ja wahrscheinlich gleich auch noch über das, was man rund um den LTIF beachten soll. Und da kommen dann solche Geschichten rein, wie Mindesthaltedauer oder auch Rückgabefristen, die ich zu beachten habe.
Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Worauf sollte man denn generell achten, wenn man vorhat, in ein LTIF zu investieren?
Genau, also wie ich schon gesagt habe, ein LTIF ist tatsächlich was, was auf lange Sicht geplant ist. Wer sagt, ich will auf 5 Jahre investieren, sollte es vergessen. Wer sagt, ab 10 Jahre aufwärts, kann das ein gutes Produkt sein zur Abrundung des Portfolios. Man sagt auch immer, dass die privaten Märkte sich entgegen den Aktienmärkten entwickeln. Also das gibt es keine Korrelation. Das heißt also, es kann eine gute Absicherung auch sein für das eigene Portfolio. Aber worauf sollte man achten? Es gibt LTIFs, bei denen kommt man zunächst mal gar nicht raus, bis er eben aufgelöst wird. Das kann dann sein, dass es dann nach 10 Jahren soweit ist und man kriegt dabei die Rendite und so weiter. Also gibt es dann im Fondsprospekt, muss das alles auch ganz klar dargelegt werden, wie lange soll der laufen, gibt es Verlängerungsmöglichkeiten, aber wenn die Frist abgelaufen ist, kann ich raus.
Also das klingt aber ein bisschen wie Festgeld, oder?
Ja, es klingt wie Festgeld, beziehungsweise man muss ein anderer Vergleich. Es gab ja früher diese geschlossenen Fonds, die heißen jetzt alternative Investmentfonds. Da hat man meinetwegen Fondsgesellschaft kauft eine Immobilie als Beispiel, irgendein großes Bürohochhaus, investiert darin und holt noch Eigenkapital von Privatanlegern. Da war man dann auch drin, der Fonds war vielleicht angelegt auf 10 Jahre, danach wurde die Bude verkauft. Zwischendurch hat man Mieteinnahmen bekommen als Ausschüttung und mit dem Verkaufsgewinn wurden dann und dem Geld, was man erlöst hat, bekamen dann die Privatanleger ihr Geld wieder. So ähnlich ist das. LTIFs gehören auch regulatorisch zu den alternativen Investmentfonds, sind eine besondere Spielart. Aber die LTIFs sind jetzt zunächst für Privatanleger geöffnet oder mehr geöffnet durch diese LTIF-Reform. Und worauf man achten sollte oder was LTIFs im Einzelnen jetzt machen dürfen. Sie können Mindesthaltedauern vereinbaren. Sie können auch sagen, lieber Kunde, wenn du deinen Anteil zurückgibst nach der Mindesthaltedauer, musst du es ein Jahr vorher ankündigen. So ähnlich auch wie beim offenen Immobilienfonds. Da kann ich ja auch nicht einfach sagen, schön war's, ich gehe raus. Sondern da muss ich auch erstmal abwarten und mich anmelden. Und damit will der LTIF, das ist jetzt keine Gängelung der Privatanleger, sondern der LTIF will damit lediglich zeigen oder lediglich sich absichern, dass diese Investments, die er tätigt, die ja sehr illiquide sind, eine Immobilie oder eine Unternehmensbeteiligung, die werde ich ja nicht von heute auf morgen los, dass er das in Ruhe verkaufen kann, um dann die Leute, die aussteigen wollen, abfinden zu können. Das ist der ganze Hintergrund.
Also das heißt, man sollte, wenn man jetzt sonst bei Neo-Brokern unterwegs ist, irgendwie bei Scalable oder Trade Republic, da einfach mal schnell eben mit dem Smartphone irgendwelche Trades macht, für die Leute sind LTIFs eher nix.
Nein. Also LTIFs sollen sozusagen ein Grundrauschen darstellen im Portfolio. Meinetwegen kann ich ja sagen, wenn ich mein Portfolio aufbaue, ich hole mir verschiedene LTIFs, kann ich ja dadurch, dass es keine Mindesteinlagesummen mehr gibt, kann ich ja dann reingehen, kann sagen, da was, da investiere ich was, hier investiere ich was. Das sind dann meinetwegen 10% des Portfolios und dann kann ich noch einen großen Batzen in Aktien-ETFs haben. Und das ganze Kurzfristige, das ist ja eh an sich eher, wie soll ich sagen, ein Stück weit Spielerei und nicht klassisches Investment. Wenn ich sage, ich setze jetzt mal kurz auf Nvidia und warte mal, ob der Kurs vielleicht noch mehr steigt oder sowas, das sollte man dann wirklich genau trennen und sagen, ELTIFs sind eben, gehören eben zu der langfristigen Gattung. Und was man bei ELTIFs auch noch nicht vergessen sollte, da gibt es natürlich wie bei jedem anderen Fonds Kosten. Gibt es einen Ausgabeaufschlag, der kann bis zu 5% betragen und natürlich noch jährliche Verwaltungskosten. Da gab es mal so von Scope Analysis, gab es mal so eine Studie, weil die haben dabei herausgefunden, dass die zwischen 1,2 und 2,2% liegen. Also am Ende des Tages wie bei einem ganz normalen, aktiv gemanagten Aktienfonds,
ja,
von den Kosten her.
Aber natürlich deutlich mehr als ETFs.
Natürlich deutlich mehr als ETFs. Auf der anderen Seite, ja, da steht ein Fondsmanagement dahinter. Und die Leute müssen sich das auch tatsächlich genau anschauen. Also vielleicht wird es irgendwann auch mal so sein, dass es dann passive ELTIFs gibt. Aber dadurch, dass ja die Private Markets jetzt nicht wirklich, ja, wie soll ich sagen, transparent sind wie die Börse, kann ich mir das unterm Strich nicht vorstellen, weil das wirklich, wie man neudeutsch sagt, People's Business ist. Da reden Menschen mit Menschen aus Startups und anderen Unternehmen, kaufen Immobilien, schauen sich Infrastrukturprojekte an. Also das heißt, da müssen Menschen ran und das macht eben die Kosten aus.
Und da reden ja nicht nur Menschen mit Menschen, sondern da platzen auch mal Projekte, Infrastrukturprojekte, Immobilienprojekte, wie am Beispiel von Signa zu beobachten ist. Deswegen würde ich ganz gern von dir wissen, welche Risiken gehen denn mit ELTIF-Investments einher? Was passiert, wenn so ein Projekt einfach platzt?
Dem hat die Regulierung einen Riegel vorgeschoben, denn nämlich es darf nur maximal, wenn ich das richtig erinnere, 30% des Kapitals eines ELTIFs in ein einzelnes Projekt reinfließen. Das heißt, es muss immer breit diversifiziert werden. Der ELTIF muss immer auf mehrere Pferde setzen, idealerweise auf viele verschiedene Pferde. Je größer so ein ELTIF wird, desto besser kann er das natürlich auch. Und das ist das Ziel, dass, wenn man sagen kann, okay, da ist jetzt ein Projekt abgeschmiert, Schwamm drüber, die anderen 10, die holen das schon raus. Und das ist auch ein Stück weit der Unterschied zum klassischen geschlossenen Fonds oder alternativen Investmentfonds. Da gibt's oft nur ein Fondsobjekt, in das investiert wird. Und wenn das dann nicht funktioniert, sieht's ziemlich finster aus.
Markus, vielen Dank für diese spannenden Informationen.
Gerne.
Und das war's auch schon wieder von uns. Tja, und sind Sie jetzt auf den Geschmack gekommen, was ELTIFs angeht? Oder bleiben Sie einfach klassisch bei ETFs, Aktien, Anleihen, vielleicht auch Bitcoin? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gern per Mail an today@handelsblatt.com. Mich erreichen Sie übrigens auf Instagram und LinkedIn unter anis.michijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. VivoCoach. Wissen, das sich auszahlt. Thank you.